In dieser Sonderausgabe des Run, Cook, Eat, Repeat Magazins sprechen wir mit Markus und Christian über ihre Erlebnisse beim Lavaredo Ultra Trail.
Run, Cook, Eat, Repeat Magazin. Veranstaltungsvorstellung.
Für die Veranstaltungsvorstellung habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen. Der eine ist nicht so richtig ein Gast, nämlich der ist hier immer, der hat sich hier irgendwie festgebissen. Hallo Markus.
Ja, servus.
Und der wirkliche Gast hier ist Christian. Grüß dich, Christian.
Hallo, grüß dich.
Und vielleicht wundert ihr jetzt, was machen die zwei in der Veranstaltungsvorstellung? Das ist ganz einfach, die beiden haben Urlaub gemacht. Die sind ein bisschen nach Italien gefahren, haben ein schönes Wochenende gehabt.
Dolce Vita.
Genau, ja. Haben sich ein nettes Plätzchen ausgesucht, Cortina d'Ampezzo, vor wenigen Wochen. Und bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen da draußen, da klingelt jetzt sicher ein kleines Glöckchen. Cortina d'Ampezzo ist sicherlich bekannt für, weiß ich nicht, aber vor allem bekannt für den Lavaredo Ultra Trail. Und ihr zwei seid den gelaufen und ihr lebt noch, richtig?
Das ist richtig, noch.
Keine Ahnung, was uns da geritten hat, aber ja.
Genau, wir wollen ein bisschen mal aus der Warte von Menschen, die das nicht professionell den ganzen Tag tun, darüber reden, wie so ein Rennen verläuft, wie man durch so ein Rennen durchkommt, wo die Höhen sind und Tiefen und sind. Und zwar nicht nur, was die Höhenmeter angeht, weil es gibt viele Höhen mit 5800 Höhenmetern, hat der viele Höhen dieser Weg. Er hat auch viele Längen, weil es sind 120 Kilometer, dieser Weg, sage ich schon, dieses Rennen. 120 Kilometer ist die König- oder Königinnen-Distanz, the Queen Race nennen sie es auf der Webseite. Und genau die habt ihr euch ausgesucht. Markus, bei dir wissen wir, du bist in den 80er schon mal gelaufen. Christian, bist du schon mal den Lavaredo gelaufen?
Nein, das war das erste Mal dieses Mal.
Was war deine längste Distanz bisher?
Ich bin im Chiemgau mal die 100 Meilen gelaufen, also 164 Kilometer mit 7800 Höhenmeter.
Also alles klar, für dich war, von euch beiden war das also der Spaziergang, dann gucken wir.
Würde ich jetzt nicht so sagen, aber dazu kommen wir später vielleicht.
Dann kommen wir später nochmal. Also bei Markus weiß ich so ein bisschen, du bist vorletztes Jahr, wann bist du die 80 gelaufen?
Vorletztes Jahr
die 80 gelaufen, da war jetzt die, letztes Jahr ging es verletzungsbedingt nicht, dass du einen längeren laufen konntest und hast dich deswegen offensichtlich dieses Jahr für die 120 in die Lostrommel geworfen und bist gezogen worden.
Genau, jawohl.
Christian, wie war denn bei dir die Genese dahin zu sagen, ich melde mich da jetzt an, ich mache das, da habe ich Bock drauf?
Naja, ich war ursprünglich schon letztes Jahr gemeldet, auch für die 120, bloß leider muss ich da kurzfristig absagen, da ich an Corona erkrankt war und ja, musste es mir traurigerweise von zu Hause dann im Livestream anschauen.
Okay, und dann hatte dich aber schon das Fieber gepackt, also nicht nur bei Corona, sondern generell das Lavaredo 120er Fieber, dass du gesagt hast, ja drauf, mache ich direkt nochmal.
Genau, richtig. Also das war schon länger ein Traum. Das ist sowas, muss man einfach mal gelaufen sein, so ein Lauf. Ich glaube, das haben mehrere den Traum oder einmal den UTMB, aber Lavaredo steht schon sehr weit vorne, glaube ich, bei vielen Läufern.
Okay, wie ist denn das, wenn man schon mal gemeldet ist und dann nicht antritt? Muss man sich dann nochmal normal in die Lostrommel werfen oder kann man das mitziehen oder wie ist denn das?
Nein, du musst dich komplett nochmal neu registrieren oder deinen Namen in die Lostrommel werfen. Muss halt auch schauen, dass dein Qualifikationsrennen noch nicht zu lange her ist, aber es ist komplett neu. Also man kriegt auch keine Gutschrift oder irgendwas, hat man halt einfach Pech gehabt.
Was bist du denn vorher, also als letztes gelaufen, als letztes längeres?
Das war der Meiler im Chiemgau.
Okay, wann war der?
Der war letztes Jahr im August.
Okay, also ein bisschen Zeit zwischendrin, also eigentlich, also von der vom Rennenabstand alles entspannt. Alles noch nicht so lange her, aber lang genug her. Okay, wie ist denn das? Also du bist jetzt schon was deutlich Längeres gelaufen, von daher ist es vielleicht dann entspannt, wenn man jetzt gezogen wird dafür. Freut man da sich noch? Ist man da noch aufgeregt? Oder ist es einfach so, alles klar, passt, jetzt gucke ich mal, wie ich da mein Training außenrum lege?
Nee, ganz ehrlich gesagt war ich sogar da aufgeregter wie damals bei dem 100-Meilen-Lauf. Erstens durch das ganze Terrain bin ich nicht gewohnt oder sind wir hier im Alpenvorland nicht gewohnt. Dann die Höhe natürlich, öfters über 2000, 2400 Meter. Die Luft wird dünn, haben ganz schön zu kämpfen gehabt und das können wir hier auch ganz schlecht trainieren. Und deswegen, da hatte ich schon ganz großen Respekt davor.
Wie habt ihr beide das denn jetzt so trainiert? Also Markus, ich meine, du wohnst jetzt direkt in den Bergen, aber natürlich auch nicht auf 2000 Höhenmetern. Wie hattest du dein Training gerade für die Anforderungen angepasst?
Im Wintertraining steht natürlich das Schnelligkeitstraining im Vordergrund. Und ja, sobald es dann eigentlich so 12 Wochen vor dem Lauf dann ist, geht man eigentlich dann in die Umfänge rein. Also so viel Umfang wie möglich machen. Sprich, so eine Faustformel ist zu sagen, das, was man im Rennen laufen möchte, sollte man innerhalb einer Woche dann laufen. Ich konnte teilweise auch ein bisschen mehr machen, hatte 100, 120 Kilometer und 7000 Höhenmeter dann teilweise in der Woche als Trainingsvorbereitung gemacht. Was ein bisschen schade war, durch den vielen Neuschnee, der noch so spät gekommen ist, konnten halt auch bei uns wirklich gar nicht in die Höhe irgendwie. Also so auf 1700 war Schluss. Alles andere wäre nämlich sonst in den Schneestapferei ausgeartet. Und ja, dadurch konnten wir jetzt wirklich auch, wie Christian gesagt hat, gar nicht weiter oben auch die Höhe mitnehmen zum Trainieren.
Und Christian, bei dir ist es ja noch deutlich herausfordernder, weil du wohnst quasi bei mir um die Ecke. Und wie wir vielleicht aus den ein oder anderen Folgen wissen, ist hier nicht viel mit Berge. Also hier ist so ein bisschen Hügelei und das war es dann schon wieder. Wie sah denn da bei dir das Training aus?
Ja, ich bin halt, wenn es möglich war, nach der Arbeit schnell Richtung Heimgarten gefahren, da ein paar Mal hoch, runter, Bergintervalle gemacht. Ja, und im Winter, wenn es halt so schlecht war, bin ich runter in den Keller aufs Laufband gegangen und habe da Höhentraining trainiert.
Aber der Heimgarten ist jetzt auch nicht so richtig 2000 Meter hoch. Also das heißt, das spezifische Höhentraining hast du eigentlich auch nicht in der Lunge oder in den Beinen oder in den Muskeln gehabt?
Nein, definitiv nicht. Das Einzige, was ich Höhentraining hatte, war 3 Wochen davor, da hatten wir Urlaub gemacht in Südtirol. Da war ich dann 2x laufen in die Berge, über 2000 Höhenmeter, aber das war es dann aber auch schon. Ich glaube, es war nicht ausschlaggebend sowas.
Jetzt kommt man da also an. Cortina ist ja jetzt, ohne da jemals da gewesen zu sein, nicht so eine richtige Großstadt. Das ist ja eher so ein kleines, ich sag jetzt mal Dorf, kleine Stadt. Wie ist denn da so das, wie ist denn diese Stadt so im Rahmen dieses Lavaredo Ultra Trails?
Ja, also es ist erstmal vor allen Dingen ein altes Olympiadorf. Den Olympia-Charme sieht man ihn noch an, auch wenn er langsam am Verfallen, am Verfliegen ist. Was eigentlich ein bisschen schade ist. Aber eigentlich ist die ganze Stadt im Rennfieber. Also das ist schon wahrscheinlich so das prägendste Event, was Cortina zu bieten hat. Ja, ich durfte ja den 50er und den 80er auch schon laufen. Also ich habe quasi das Triple jetzt voll. Und es ist einfach eine bombastische Stimmung. Also da ist, ja, die Italiener sind da sowieso, sage ich mal, ein bisschen anders unterwegs, was das emotionale Mitfeiern und Mitfiebern angeht, als vielleicht wir hier in Deutschland. Und das spürt man einfach an jeder Ecke. Also überall sind die Fahnen, die Werbung, die Leute sind irgendwo in Rennfieber. Natürlich sind die ganzen Athleten da und deren Freunde und Supporter, die natürlich auch in Sportkleidung dann dabei sind. Also man ist direkt irgendwo auch in dem ganzen Spirit dann drin gefangen, ja.
Wie ist denn das, Christian, du hast jetzt den 100-Meiler im Chiemgau gemacht. Das wäre jetzt auch ein langes Rennen, das auch im Chiemgau im Kaff startet. Ist es irgendwie vergleichbar oder gar nicht?
Das ist überhaupt nicht vergleichbar.
Okay.
Also im Chiemgau, da sind wir am Freitagnachmittag angereist. Dann habe ich schnell meine Startnummer geholt, habe mich umgezogen und dann sind wir halbe Stunde später losgelaufen. Und jetzt in Cortina, da sind wir auch erst am Freitag angekommen. Wir haben davor ein bisschen weiter weg eine Nacht übernachtet. Der Markus hat mich schon vorgewarnt mit der Startnummernausgabe, das ist ein bisschen tricky. Ich habe es ihm nicht geglaubt und dann stand man ganz hinten in der Schlange. Er hat recht behalten. Und ja, wie er schon sagt, wenn man da hinkommt, da sind so viele Menschen, dass jeder feiert, jeder hat sein T-Shirt vom letzten Jahr an, die Finisher-Jacken und so weiter. Und ja, kann man nicht mit einem anderen normalen Lauf, sage ich jetzt mal, vergleichen.
Okay, aber du hast dann deine Startnummer bekommen. So für die Leute, die das noch laufen wollen. Was ist der Insider-Trick bei den Startnummern?
Vielleicht wie der Markus schon morgens um 8 anstehen. Oder halt wirklich einfach Geduld mitbringen und sagen, ich kriege meine Startnummer auch noch um 14 Uhr oder was. Aber da war ich halt ein bisschen zu ungeduldig. Ich wollte es ja auch gleich haben und dann, es ist eine sehr lange Schlange, kann ich nur sagen.
Okay. Okay, und dann ist das ja jetzt ein Rennen, da ist nicht so, da startet man, da wacht man in der Früh auf, frühstückt nochmal und geht an die Startlinie, sondern der Start ist um 23 Uhr auf Nacht, wie wir hier so sagen würden. Macht das einen Unterschied für euch? Also Markus, wann ist denn der 80er gestartet? Um wie viel Uhr?
Der 80er ist morgens um 7 oder um 8 gestartet.
Okay.
Damals, genau. Ja, also es ist definitiv ein Unterschied. Also man muss den Tag mit Ruhe oder Nervosität, je nachdem, wie man da so gepolt ist, irgendwie halt rumbekommen. Irgendwie schauen, dass man vielleicht hier und da noch ein bisschen was am Essen ist, um ja schon mal gut genährt da ins Rennen reinzugehen. Ausruhen, Kraft sammeln. Und deswegen wäre für mich jetzt, glaube ich, so nachmittags die Startnummer holen eher glaube ich, nicht das, was ich machen wollen würde. Deswegen war ich da halt gleich morgens dann da schon. Ja, und man ist dann so da in seinem Hotelzimmer oder spaziert ein bisschen noch draußen rum und das wird von Stunde zu Stunde kribbeliger, nervöser. Und wenn man dann sich quasi, ja, so 2 Stunden vorher haben wir uns dann getroffen, dann umzieht und fertig macht und dann ist schon, ja, dann wird's schon langsam ernst. In der Innenstadt, in der Altstadt ist Musik, Rockmusik, da ist schon die Party im vollen Gange. Und dann kommt man dahin und ja, man wird dann erstmal quasi von der ganzen Welle da mitgetragen.
Christian, bist du schon mal ein gestartet, der nachts los, wo der Lauf nachts losgeht?
Ja, das war jetzt mittlerweile mein dritter Start. Mhm. Auch, ja gut, zweimal um 23 Uhr und einmal um 12 Uhr in der Nacht. Mhm. Und ich mag das eigentlich sehr gerne. Ich laufe sehr gerne durch die Nacht. Das ist für mich sehr kurzweilig. Und ja, ich mag das dann, die Ruhe in der Nacht und wenn dann die Sonne aufgeht. Und ja, das ist schon was sehr, sehr Schönes.
Wie ist denn das? Ich bin jetzt nie nachts gestartet, glücklicherweise. Ich kenne es jetzt halt, wenn du tagsüber startest, da ist immer ein Riesentrubel, da ist dann auch immer auf der Strecke was los und du siehst ja auch alle Leute um dich rum sofort. Und ist das denn nachts dann anders? Also gerade jetzt beim Start?
Also jetzt in Cortina ist es was Besonderes durch die ganzen Massen, was da waren. Das waren jetzt, glaube ich, knappe 1600 Starter jetzt oder was wir jetzt da waren. Da ist schon sehr viel los auf der Strecke. Aber ich bin jetzt auch schon in Innsbruck zweimal gelaufen durch die Nacht eben. Und da läufst du dann aus der Stadt raus, wirst noch verabschiedet von den ganzen Zuschauern und so weiter. Und dann früher oder später bist du dann ziemlich schnell alleine. Und dann ist es halt auch wirklich ruhig um dich ringsum.
Und seid ihr zwei denn zusammen gestartet oder?
Ja, wir hatten uns vorher schon zweimal so zum Laufen hier verabredet, um mal uns ein bisschen abzuklopfen, wie es denn sein könnte. Und haben uns für gut befunden und entschieden, okay, wir starten mal zusammen. Schauen, wie es so unterwegs läuft und ja, wenn es sich irgendwie ergeben sollte, dass es dann doch nicht mehr zusammenpasst, dann ist auch keiner sauer, wenn dann einer davonzieht. Und so sind wir dann einfach um 23 Uhr gemeinsam irgendwo im Starterfeld gestanden und zusammen mal losgelaufen.
Und direkt überpaced, so wie sich das gehört?
Auf jeden Fall.
Ah, hervorragend.
Auf die ersten Meter wird das Rennen entschieden, heißt doch.
Natürlich. Gerade beim 120er ist das, also ich bin noch kein gelaufen, aber genau so würde ich es natürlich angehen, weil das, ja, das muss, glaube ich, so sein. Und also so im Vergleich, wenn man sich das Höhenprofil so anschaut, dann ist ja der Einstieg, erscheint einem ja so eigentlich nett. Ist das so oder täuscht es?
Nö, also der Start ist wirklich sehr, sehr angenehm. Also du musst nicht gleich irgendwelche ganz steilen Rampen hoch. Auch die Temperatur war sehr angenehm und dadurch, ja, also du bist ja in einem Starterfeld von 1600, 1800 Leuten und ja, am Anfang ist halt erstmal alles dicht gedrängt und dann fängt so ganz langsam an, so hier und da ein paar Lücken zu geben. Und ja, da haben wir natürlich dann geschaut, dass wir uns doch noch ein bisschen vorarbeiten können, um dann ab dem Trail-Teil und auf dem Single-Trails einfach nicht ganz so in der Masse drinnen zu stehen. Und das Höhenprofil, was da am Anfang eben dargeboten wird, ist dafür eigentlich okay. Da kann man, ohne jetzt wirklich jetzt gleich in Zone 4 oder 5 reinzurutschen, doch noch ganz gut Tempo machen, ja.
Und wenn du jetzt sagst, ab dem Single-Trail-Teil, wo fängt der denn an?
Ja, man hat ein kleines Stückel am Lago Gedina, frag mich nicht, das müssten so 5 Kilometer vielleicht sein. Vorher ist es auf der Straße, auf Asphalt noch oder dann auf einem, okay, auf einem Forstweg. Nach dem Lago Gedina wird es dann nochmal ein bisschen breiter, bis man sich quasi den ersten Anstieg dann erarbeitet hat und der Downhill ist dann auf dem Single-Trail runter. Und wenn du da natürlich dann ja irgendwo in einer größeren Masse drin steckst, dann musst du halt dieses Tempo mehr oder weniger gezwungenermaßen mitlaufen und halt die wenigen Optionen zum Überholen dann hoffentlich nutzen, ja.
Okay. Das heißt, wenn man bei der ersten VP ankommt, Ospitale, da ist es ja dann auf jeden Fall sehr in der Nacht. Da ist dann wahrscheinlich auch immer noch nicht viel mit Licht. Das dauert, das zieht sich ja wahrscheinlich noch. Ab wann geht denn zumindest wettermäßig die Sonne auf? Wo ist man denn dann, oder wo wart ihr denn dann so?
Also man muss dazu sagen, vor L'Ospitale, vor dem Verpflegungspunkt, ging einmal noch so richtig das Licht auf, weil dann an so einer Kneipe, Restaurant, die da unterwegs war, nochmal so richtig Party war mit Grill und da hat man schon den ersten Steakhunger bekommen und die Leute haben ordentlich Musik laufen lassen. Das war schon nochmal so ein erhellender Lichtblick. Aber nach L'Ospitale kommst du eigentlich dann erstmal wirklich in den Wald auch dann rein. Also bist du auch dann weg von der Straße. Und ja, Trecrocchi kommt zwischendrin noch. Auch dort kommst du komplett im Dunkeln, oder wir zumindest komplett im Dunkeln noch vorbei. Und die Sonne ging langsam auf. Das war eigentlich, wo der Erste schon am Zaun stand und sich übergeben hat. Das müsste so auf der halben Strecke Trecrocchi zum Misurina gewesen sein.
Genau, so kurz vor Misurina war das, genau.
Ja.
Okay, da hast du ja dann schon ordentlich Kilometer in den Beinen, da bist du fast beim Marathon, also im Vergleich ist natürlich so alles Pillepalle. Und man hat natürlich auch schon ein paar Höhenmeter, weil spätestens nach Trecrocchi, da geht es ja auch noch mal ein Stückchen weiter hoch, also da ist man noch lange nicht an dem höchsten Punkt. Aber da hat man auch schon dann, da merkst du dann schon, was man gemacht hat, oder?
Ach du, Misurina, da war eigentlich noch super gute Stimmung und haben uns gefreut. Jawohl, den ersten Marathon haben wir hinter uns. Das erste Drittel quasi auch an Höhenmetern so grob hat man. Da geht es einem eigentlich noch so richtig gut. Also macht man sich noch gar keine Gedanken drüber.
Fängt es denn direkt danach an? Christian, ich nehme an, du kanntest das Höhenprofil natürlich. Wenn man sowas guckt, man sich ja vielleicht doch mal an vorher und überlegt sich dann, wie ist denn das? Also ich würde jetzt so den Teil zwischen Misurina und Forcella Lavaredo, als da wird es dann das erste Mal ekelhaft? Oder ist das da immer noch, also wäre das jetzt so ein Punkt gewesen, wo du gesagt hast, ja doch, das glaube ich, da ist alles chillig? Oder würdest du sagen, hättest du vorher schon gesagt, dass es da ätzen wird? Und wie war es dann in echt?
Nee, also im Vorfeld habe ich mir darüber eigentlich keine großen Gedanken gemacht und bis dahin lief es eigentlich auch sehr gut und wie der Marco schon gesagt hat, wir haben uns eigentlich so richtig gefreut, dass wir schon das erste Drittel so hinter uns haben, haben uns gleich noch abgeklatscht. Das war dann so am See dran und ja, haben uns nochmal gut verstärkt und dann ging die Reise erstmal weiter. Ja.
Apropos verstärkt, und wir sind jetzt schon an ein paar VPs vorbeigeschlittert. Ihr habt ja nicht die unglückste Entscheidung getroffen, euch zu supporten zu lassen von Menschen, die euch feine Dinge reichen. Würdet ihr das empfehlen?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Es gibt nichts Besseres wie ein guter Support. Weil es zwar an diesem, oder bei dem Lauf war es jetzt nur an 4 Stellen erlaubt, aber das ist schon was Tolles, wenn du dann deine Leckereien kriegst, was du dir wünschst, und ist unbezahlbar.
Wie macht man das denn? Macht man schon vorher aus, was man braucht, oder sind die Leute einfach dann sehr auf Zack, dass sie sagen, oder kennen dich gut genug, oder ich meine, Markus, du bist es mit, hast dich von deinem Vater verpflegen lassen, Christian, du hattest Joachim dabei, wenn ich mich recht entsinne, und kennen die euch einfach schon gut genug, dass man sagt, ja, alles klar, der braucht jetzt Kaviar, oder ist das so, man macht vorher so aus, da brauche ich dann wahrscheinlich das und da brauche ich dann das?
Also ich persönlich hatte mir nur einen Spezi gewünscht und der Rest hat der Joachim eigentlich von sich aus gewusst. Und an was der alles gedacht hat oder gedacht hat, da wäre ich selber nie drauf gekommen. Mit Sonnencreme und Mütze und Essiggurken und Chips, Salzstangen. Also ich wäre selber nicht drauf gekommen, aber ich habe alles gebraucht, was er mir gereicht hat.
Also das Spezi war auch einfach unschlagbar, das war der Wahnsinn. Das ging mir vorstellen. Eisgekühltes.
Das war der Gamechanger.
Ja.
Wann kam das?
Zu jedem VP.
Ach, zu jedem VP. Oh.
Also zu jedem VP, wo Joachim quasi vorbeigekommen ist, ja.
Also ab Kilometer 63 war es, glaube ich, gell, war die erste.
Ja, genau.
63 war er.
Das ist natürlich nobel. Jetzt hat natürlich den Vorteil, Joachim, der weiß so grundsätzlich, wie sowas läuft. Der ist auch schon den einen oder anderen Wettkampf gelaufen. Markus, bei dir, bei deinem Vater weiß ich es nicht. Hat der irgendwie Trail-Erfahrung oder weiß der einfach, dass du einfach nicht mehr alle Latten am Zaun hast oder wie läuft das so?
Also er weiß, dass ich nicht alle Latten am Zaun habe und ich habe ihm einfach eine Kiste gepackt und habe gesagt, hier die bitte mitbringen.
Okay.
Und da war dann auch alles Mögliche drin, wie Sonnencreme, Ersatzstöcke, du weißt ja nicht, was passiert unterwegs, ja, Wechselshirt und solche Sachen, Wechselschuhe, falls ich welche gebraucht hätte. Ich habe einfach alles in eine große Kiste gepackt und die hat er dann einfach mitgenommen, genau.
Das heißt, Christian wurde angereicht mit Dingen, also wo, königlich, fürstlich, und du musstest dich selbst um dein Zeug kümmern.
Ich bin Fußvolk, genau.
Okay, also ich sehe schon, Markus, du musst da noch ein bisschen in Ausbildungen bei deinem Vater investieren oder jemanden mitnehmen, der sich damit auskennt. Und Christian ist einfach in der sehr, sehr angenehmen Position, sich da dann keine Gedanken machen zu müssen. Wie lange ist man dann in so einer VP? Also mit Support und ohne Support? Wisst ihr es ungefähr, wie lange ihr da so wart in den verschiedenen VPs?
Ja, ich glaube, so ohne Support waren wir wirklich schnell durch. Ich würde so sagen, 4 bis 5 Minuten waren wir dann eigentlich schon durch. Da haben wir wirklich nur schnell aufgefüllt, 2, 3 Bananen rein. Vielleicht an einer Stelle noch ein bisschen Suppe haben wir geschlürft. Aber da haben wir uns wirklich beeilt. Und wo es dann zur VP bei Kilometer 63 ging, da musste ich dann zum Beispiel auch Schuhe wechseln, weil ich hatte Probleme mit meiner ersten Schuhe. Und ja, da haben wir bestimmt so 10 Minuten haben wir uns bestimmt Zeit gelassen.
Lass uns da mal ganz kurz einhängen in das Thema Gear. Wenn du gerade schon die Schuhe ansprichst, was seid ihr denn gelaufen? Christian, nachdem du gerade gesagt hast, dass du getauscht hast, was bist du im ersten Teil gelaufen und danach?
Also ich bin gestartet mit die Hokas, mit die Speedgoat 5, was sich aber für mich dann als falsche Wahl herausstellte. Ich habe dann Schmerzen im Oberschenkel bekommen, Oberschenkelmuskulatur, weil ich immer so seitlich weggekippelt bin. Hm. Und bin dann auf die Dynafit Ultra 100 habe ich dann gewechselt.
Die alten oder die neuen?
Die alten. Und ab da an ging es dann von Kilometer zu Kilometer besser.
Okay. Markus, bei dir weiß ich es, aber ich frage dich trotzdem.
Genau, also ich bin mit den Normal Chirac gestartet und habe mich so wohl gefühlt in dem Schuh, dass ich den auch dann durchgetragen habe. Ich hatte noch den Salomon Genesis als Wechselschuh, als Option noch dabei, falls ja ich dann doch irgendwie mehr Dämpfung mir gewünscht hätte, aber der war super fein zu laufen, ja.
Okay. Ja, das heißt ja trotzdem, Christian, du bist ja über die Hälfte mit dem Hoka dann durchgelaufen. Aber vorher hättest du auch gar nicht tauschen können, oder? Das war die erste VP, wo du tauschen konntest, richtig?
Genau, richtig, weil die Schuhe hatte ich eben auch bei Markus, seinem Papa, im Auto mit drin. Mhm. Und die waren ja erst bei Kilometer 63 dann.
Hättest du denn vorher getauscht, wenn du schon gekonnt hättest?
Definitiv.
Okay, das hast du vorher schon auf die definitiv dann gemerkt.
Bei Kilometer 40 hätte ich schon getauscht.
Okay, gut, schlecht, oder? Man sieht. Okay, aber hat dich das, um schon mal so ein bisschen vorzugreifen, hat dich das später nochmal gebissen?
Mich hat es geärgert, weil ich den im Training davor nicht getestet, kann man nicht sagen. Ich bin mit dem Hoka Speedgoat 5 die 100 Meilen komplett durchgelaufen. Aber in dem Gelände hat der überhaupt nicht gepasst. Ich kann es ja ehrlich gesagt gar nicht sagen, warum das so war.
Interessant. Ja, es ist schon immer verrückt, wie dann so, wo man sagt, da habe ich Kilometer drin, das ist überhaupt kein Problem, und dann ist einfach doch ein bisschen anders und dann funktioniert es nicht. Und Markus, bei dir, du hattest ja jetzt den Chirac auch nicht in ähnlichem Terrain genutzt, oder?
Ja, ich hatte ihn schon am 12er und im Pustertal hier an, und da gibt es ja teilweise vergleichbare, blockiges, steiniges Gelände. Von daher wusste ich, wie er sich in dem Gelände anfühlt. Also ich hatte jeden Schuh mal in dem Gelände an und wusste, wie sie sich da so machen.
Jetzt habe ich, glaube ich, ein Video gesehen, wo ihr bei bei Kilometer 67,4 Chimabanke ist das Korrekte, ich war mir nicht sicher, dass die VP verlasst, und da sieht tatsächlich noch alles super entspannt aus. Und offensichtlich, habt ihr gerade gesagt, das war es dann auch so. Wie ist denn das bei der, also so streckenmäßig, ist es da schön? Kann man das da genießen, so optisch, oder ist man da auch schon so im Renntunnel drin, dass man da nichts mehr genießt?
Also man muss vielleicht dazu sagen, dass es ab Chimabanke dann bei Christian wieder bergauf ging, weil so auf Höhe der drei Zinnen war ich mal ehrlich zu ihm und habe gesagt, du siehst gerade ziemlich scheiße aus, was machen wir denn da mit dir? Ich weiß nicht, ob er die drei Zinnen in dem Maße hat genießen können, wenn man also da von Misurina die steile Rampe zu Refugio Ronzo sich da hochkämpft, vielleicht noch mit Schmerzen im Oberschenkel, wie es bei ihm war, und dann an die drei Zinnen kommt, die gerade so von der Sonne geküsst werden. Das ist schon ein sehr erhabener Anblick. Und ja, weiß nicht, ob das für dich so erbaulich gewesen ist, Christian.
Ja, nee, wir hätten es ja sogar noch fast verpasst, gell? Wenn wir eigentlich schon wieder Richtung Downhill unterwegs waren. Aber ja, stimmt schon, da zu dem Zeitpunkt habe ich mich wirklich nicht so top gefühlt. Die Oberschenkel, die haben so wehgetan, oder besser gesagt der innere Oberschenkel. Und ja, hatte da auch so ein bisschen gerade oder zu dem Zeitpunkt die Lust ein bisschen verloren an dem Lauf.
Ui. Und das bei 50 Kilometern da. Und da weißt du ja, es sind hier nur noch 70.
Es war noch ein weiter Weg, ja.
Und wir wissen ja, es ist ja nicht nur die Distanz, die dann noch zu überwinden ist, sondern es geht ja noch ein, zwei Mal hoch und runter. Und Marco sagte schon, da ging es bei dir wieder bergauf, aber da ging es ja nicht nur bei dir wieder bergauf, da ging es ja auch das nächste Mal wieder den nächsten Hügel hoch, um dann ins echte Gebirge zu laufen, auch wenn das jetzt ein bisschen untertrieben ist, weil es ist alles so ein bisschen echtes Gebirge. Jetzt ging es bei dir mental wieder bergauf, Christian. Konntest du es danach dann mehr genießen? Also die Landschaft?
Ja, definitiv. Also ich habe mich dann auch einmal wieder richtig wohl gefühlt, hat auch der Markus gefragt, was ist jetzt los mit dir? Aber mit den neuen Schuhen, das hat dann einfach wieder perfekt gepasst. Und dann habe ich auch wieder richtig Lust gehabt zum Laufen. Und ja, das ging dann noch ein ganzes Stück gut.
Das ging dann noch ein ganzes Stück gut, klingt ja erstmal positiv, das heißt aber ein ganzes Stück hört irgendwann auf. Wann hat es denn aufgehört, gut zu gehen?
Ich glaube, das war bei Kilometer 83, 84, wo wir ins Tal Travenances abgebogen sind.
Wie ist denn das, wenn man da so steht? Weil ich schau mir jetzt gerade die Karte an und ich schaue mir gleichzeitig den Höhenverlauf an. Da sieht man schon, was jetzt auf einen zukommt. Wie sehr hilft es?
Überhaupt nicht. Und wenn du noch einen Mitläufer hast, der wo sagt, was jetzt noch alles kommt. Weil der Markus kennt
das
ja die
Schwein.
Strecke. Der Markus kennt ja die Strecke sehr gut und das hat nicht, oder es hat mich nicht aufgebaut, sagen wir es mal so.
Okay, Markus, wie ging es dir denn in dem Moment? Also den Sadismus konntest du ja offensichtlich noch raushängen lassen. Aber sonst, wie warst du denn körperlich und psychisch in dem Moment benannt?
Also es war so, wie ich es irgendwo ein bisschen erwartet hatte. Also Kilometer 80 und 4000 Höhenmeter war ja durch den 80er im Lavaredo das, was ich wusste und was mein Körper kannte. Und bis dahin war es soweit auch okay. Und dann kommst du halt in dieses Tal des Hochofens da rein. Und du kommst halt einmal um eine Kurve rum und siehst dann einfach am Ende des Horizonts da hinten, wo du hin musst.
Oh.
Und das ist sehr klein.
Oh je.
Und du weißt, das ist einfach jetzt, das willst du eigentlich gar nicht. Und wir sind halt mitten in der Mittagshitze da drinnen. Links und rechts hast du die Felswände, auch von den Turfanen. Und die Luft steht da drinnen einfach. Weißer Kieselsteinboden im Flussbett, wo man durchläuft. Oh. Kein Baum, kein Schatten. Und dann fängt es einfach an zu zehren. Ja, und du kommst dann da auch nochmal in den zweithöchsten Punkt, glaube ich. Also du musst nochmal auf 2,4 hoch. Und dadurch, dass ich wusste, was dann danach nochmal kommt an Uphills, habe ich irgendwann nur zum Christian gesagt, du, ich muss jetzt hier irgendwie Geschwindigkeit rausnehmen. Ich muss jetzt einfach ganz stupide ein schnelleres Wandertempo gehen, damit ich diesen blöden nächsten Berg auch noch irgendwie hochkomme. Ich glaube, Christian wäre gerne ein bisschen schneller unterwegs gewesen, aber ich hätte es nicht gekonnt. Und ich war froh, als dann irgendwie Schneefelder da waren und ich meine Armlinge wieder hochgezogen habe und einfach komplett mit Schneeeimer gefüllt habe.
Okay. Das heißt, Christian, bei dir wäre noch mehr gegangen in dem Moment?
Es wäre vielleicht ein bisschen mehr gegangen, aber ob es schlau gewesen wäre, das weiß man natürlich dann nicht. Aber den Trick mit seinen Armlinge, den merke ich mir auf jeden Fall, weil das war Wahnsinn. Einfach die Armlinge voll machen mit Schnee. Besser kann man sie nicht runterkühlen.
Ja. Und dann hast du wieder angezogen?
Der Markus hat es gemacht.
Ja. Ja. Ich
hatte sie an und einfach komplett Schnee reingestopft.
Okay. Ja, wenn es natürlich warm ist. Bis wohin kann man denn sehen, wenn man da im Tal ist?
Bis ans Ende der Welt.
Ja, und dann geht's steil nach oben.
Okay, naja, das hilft mir jetzt nicht so richtig viel, aber ich lasse es einfach mal so stehen. Welches ist denn die nächste VP, wo dann wieder jemand auf euch gewartet hat?
Kolgalina ist das bei Kilometer 95. Wobei, man muss dazu sagen, Joachim hat dort auch auf uns gewartet, aber er kam uns auch im Wald Ravenances mit Foto entgegen und hat uns auch ein bisschen angepeitscht und Fotos gemacht. Das war schon auch nochmal mentale Stütze. Also es war schon echt sehr cool, was Joachim da gemacht hat. Ja.
Sponsoring.
Die Energie für die heutige Sendung wird zur Verfügung gestellt von Moon Valley und Enjoy Your Travel. Wir müssen übrigens noch einen Clip aufnehmen.
Mmh. Boah, ist der lecker. Schon krass, dass Emily, Ida und Mimi die echt selbst backen.
Naja, also die Regeln von Moon Valley sind entwickelt von Emily Forsberg, Ida Nilsson und Mimi Kottka. Ja, die wissen ja, wie der Hase oder der Regen läuft.
Also, der ist voll nach originalen norwegischen Zitronen. Aus Emilys Garten.
Die Zitronen jetzt direkt in Emilys Garten gewachsen sind, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich weiß auf jeden Fall, alles, was da drin ist, ist nur aus natürlichen und biozertifizierten Zutaten.
Okay. Und wie haben die eigentlich das Rentier so zart bekommen?
Naja, in den Regeln ist jetzt nicht direkt Rentier drin. Also die Proteine kommen zum Beispiel aus Erbsenprotein. Und manchmal sind noch Haferflocken drin. Damit hast du dann quasi die ideale Mischung aus Kohlenhydraten und Proteinen. Und damit sind die Regeln halt auch für Vegetarier und Veganer geeignet.
Die Ladung Zucker darin, die macht den so richtig lecker süß.
Na, die Süße für die Regel kommt hauptsächlich aus Datteln und vielleicht noch ein bisschen Reissirup. Und damit hast du halt keinen Glucose-Fructose-Sirup drin oder sonstige Konservierungsstoffe.
Der war echt lecker. Tja, wo gibt es jetzt Nachschub?
Naja, also entweder direkt bei Emily im Zitronengarten oder halt bei enjoyyourtravel.de. Wärt ihr denn anders in Kolgalina angekommen, wenn er das nicht gemacht hätte?
Schwer zu sagen immer. Also ich glaube schon, dass das sehr geholfen hat, da jemanden nochmal zu haben, der warme Worte einem zuspricht, einfach ja nochmal ein bisschen anfeuert, anpeitscht, eben auch das Fotos dann macht und einfach noch da ist.
Ja, mentale Unterstützung einfach, gell.
Wie ist es denn? Ihr seid jetzt da 90 Kilometer schon unterwegs. Wie lange wart ihr da ungefähr unterwegs? Wie spät war es?
So haben wir denn da?
Ich kann es gar nicht sagen.
Also ich würde schon sagen, so knapp bei 15 Stunden.
Ja, okay.
Ja, 14,5, 15 Stunden sowas.
Mhm. Das heißt, dann steht die Sonne richtig schön hoch, da ist es dann heiß. Wie viele Leute sind denn dann noch um einen rum? Ist denn da überhaupt noch andere? Oder hat sich da schon so entzerrt?
Wir waren eigentlich eine relativ kleine Gruppe zu dem Zeitpunkt. Gerade wenn dann so eine Bachquerung wieder war, dann hat es sich immer ein bisschen gesammelt, weil sich jeder halt die Käppi nass gemacht hat, die Haare, Beine einfach ein bisschen runterkühlen. Aber wir waren vielleicht 6 Leute, mal 5 Leute, immer so auf dem Haufen.
Ja, und die gleichen Gesichter hat man dann irgendwo so um sich rum, ja.
Naja gut, ich meine, irgendwann pendelt sich natürlich auch ein. Dann läuft man dann plötzlich normalerweise ja auch nicht mehr so krass voneinander davon. Okay, dann seid ihr da hoch Richtung Kolgalina. Gab es noch irgendwelche Ausfälle zwischen 85 und 97,5 Kilometern? Oder war das einfach so ein, wir müssen da jetzt im Stechschritt hochmarschieren und da kommt man schon irgendwie an?
Ja, da gab es noch so eine kleine Wassertrinke. Da konnte man sich nochmal ein bisschen abkühlen, nochmal die Flaschen auffüllen. Das war uns von der kleinen Hütte. Da haben wir uns dann nochmal versorgt, einfach nochmal versucht runterzukühlen, weil das war gerade im Uphill. Und ja, das waren schon noch ein paar Meter nach oben und einfach versucht nochmal runterkühlen bis zur nächsten VP.
Am Ende zieht sich das Tal ja 1200, 1300 Höhenmeter. Einmal vom tiefsten Punkt bis zum höchsten Punkt. Das ist der längste Anstieg, den man am Stück quasi macht da hoch.
Und dann bist du ja trotzdem ja noch nicht irgendwie oben, also in Anführungszeichen oben, dass man sagt, jetzt ist es ja nur noch runter, weil danach sind es ja quasi nur noch knapp 20 Kilometer oder ein bisschen mehr als 20 Kilometer. Ich erinnere mich, ich habe irgendwann ein Video gesehen von so einer, die haben ja an den verschiedenen Verpflegungsstationen ab und zu so Kameras aufgestellt und wenn man da mit seinem Transponder drüber gelaufen ist, dann konnte man sich auf der Webseite angucken, wie man da rauskommt aus der Verpflegungsstation. Und ich habe ein bisschen später dann ein Video gesehen, wie du, Markus, aus der, ich glaube, es war bei Kilometer 105, wie du aus der VP rausgekommen bist und du warst ein Schatten deiner selbst. Es war wirklich schockierend. Und das heißt ja, im Umkehrschluss, es sind ja nur 8 Kilometer. Ne? Es ist ja eigentlich ein Spaziergang zwischen Kolgalina und Kilometer 105. Da passiert doch nichts, oder? Oder wie war das dann so auf diesen 8 Kilometern?
Ja, auf diesen 8 Kilometern hast du auf, ich weiß gar nicht genau, auf 4 Kilometer nochmal 600 Höhenmeter irgendwie drin. Mhm. Und ich glaube, da war es so der Punkt, wo Christian nochmal so ein kleines Loch auch hatte. Da bin ich dann vorgegangen, auch so immer im gleichen Schritt. Aber ich keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Wir haben, glaube ich, 8 Leute da hoch überholt, laut Statistik. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Aber das ist echt nochmal einfach ein saufieser Anstieg, weil der nicht viel Umwege macht. Und dann kommst am Refugio Avara oben an und da haben wir dann nochmal Orangensaftschorle und das war super gut, also das hat richtig gut getan. Und ich gehe noch 2 Schritte und es geht steil bergab und dann war so Stecker raus, so okay, ich will nicht mehr rennen. Ich will rennen, aber die Beine wollen einfach nicht mehr, die nehmen diesen Befehl nicht mehr entgegen. Das war dann so der Moment so, wow, okay, wo es denn angefangen hat, so. Ich glaube, das Zeitziel von 20 Stunden ist mir jetzt einfach scheißegal. Ich will nur noch ankommen. Ja, Christian hat einen anderen Plan gehabt.
Also ich habe mir in dem Anstieg wirklich sehr schwer getan. Ich musste mich mit meinen Stöcke irgendwie hochschieben, irgendwie hochwürgen. Ich bin kaum hochgekommen. Und oben wirklich, wie der Marco schon gesagt hat, dann kurz einen Rast gemacht, Orangensaftschorle getrunken. Und dann habe ich mich auf die Downhill richtig gefreut. Einfach mal die Beine wieder kreisen lassen, einfach ein bisschen laufen, nicht nur das nach oben schieben und so. Also ich habe mich dann drauf gefreut und es hat mir auch deutlich mehr Spaß gemacht wie die Markus, würde ich jetzt mal behaupten.
Und der Downhill, der nach Avarau kommt, der ist ja erstmal ein kurzer, knackiger Downhill, wenn ich dem Höhenprofil erstmal glauben darf, bis zur nächsten VP und dann geht es ja fast schon eben weiter. Wie habt ihr euch denn dann entschieden oder seid ihr da dann nicht zusammengelaufen oder hast du Markus einfach gepackt und über den Kies geschleift? Wie lief das da? Oder lief das überhaupt noch?
Das lief eigentlich schon noch ganz gut, ja. Ich bin dann immer so, sage ich mal, so 30 Meter vorweggelaufen und habe halt immer geschaut, ob der Markus noch da ist. Und wenn er mal ein bisschen weiter hinten war, dann habe ich dann wieder ein bisschen langsamer gemacht. Aber für mich war es zu dem Zeitpunkt schon klar, dass wir definitiv zusammen ins Ziel laufen.
Okay.
Ich war einfach nur froh, dass ich jemanden hatte, an dem ich dranbleiben wollte und konnte, so mehr oder weniger. Also es war echt dann, okay, anschieben, bergab anschieben, bergauf anschieben und einfach dranbleiben, so weh es auch tut. Wobei es war eigentlich gar kein Schmerz, sondern wirklich, die Beine wollten einfach nicht mehr diese Laufbewegung machen, sondern nur noch gehen irgendwo.
Und wenn du jetzt sagst, es war jetzt kein Schmerz, ich meine, ihr habt 100 Kilometer und weiß nicht, wie viele Höhenmeter, 1000 Höhenmeter in den Beinen oder im Körper, weil es sind ja nicht nur die Beine, die da viel arbeiten. Hattet ihr denn sonst körperliche Schmerzen? Also außer von, ich bin sehr erschöpft und ich habe jetzt diese Menge an Distanz und Höhe in den Knochen oder hattet ihr sonst irgendwelche Ausfallerscheinungen?
Also nach dem 80er oder beim 80er, kurz vor der letzten VP habe ich damals auch ein Video gemacht und habe gesagt, ich habe jetzt so Muskelschmerzen, es tut einfach höllisch weh. Und diesen Zustand habe ich auf dem 120er nie gehabt. Ich habe nie wirklich Schmerzen gehabt. Ich war immer konzentriert. Ich bin auch kein einziges Mal irgendwie umgeknickt. Also reines Laufen und Rucksack von den Armen, Nackenmuskulatur, das war alles fein während des Laufs bei mir. Also ich habe nie wirklich über Schmerzen geklagt, auch nie über so richtigen Erschöpfungszustand, sondern es war wirklich einfach nur dieser Laufbefehl, der einfach nicht mehr umgesetzt werden wollte.
Und Christian, bei dir außer Oberschenkel, der sich ja wieder aufgelöst hat, war noch irgendwas?
Bis zu dem Zeitpunkt lief es dann sehr gut, da hatte ich auch keine Probleme mehr. Bei mir war es ja nur in dem allerletzten Downhill, da habe ich es in die Knie gemerkt, weil der dann doch recht steil war, aber bis zu dem Zeitpunkt hin war alles fein.
Und dann, bevor wir zu dem allerletzten Downhill kommen, kommt ihr nochmal eine VP an, was war die letzte VP, wo euer Support euch mit Spezi angereichert hat?
Das war ein Passo, Ciao, genau.
Okay, und da weiß man, also da ist es ja dann fast nur noch Downhill, Also einmal, es geht da schon nochmal ein kleines bisschen hoch, das ist ja nicht. Aber so im Großen und Ganzen geht es ja fast nur noch bergab. Wie verlässt man denn dann so diesen letzten Verpflegungspunkt, wo dann auch die Leute, die sich um einen kümmern, nochmal da gewesen sind? Ist man da schon so mental nur noch darauf fixiert, dass man jetzt gleich ins Ziel kommt? Oder ist schon klar, dass die 15 Kilometer, die da noch sind, schon noch zapfig sind?
Ja, man darf sie auf jeden Fall nicht unterschätzen. Es sind noch lange 15 Kilometer, wo man locker nochmal 2,5 Stunden unterwegs ist und da kann noch so viel passieren. Also wenn man da das Rennen abschreibt, ich glaube, das wäre fatal sowas.
Und es ist nicht nur ein kleiner Anstieg, sondern die 150 Höhenmeter, die es da hochgeht, die sind halt echt nochmal richtig steil. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, mich hat jetzt eine Schnecke überholt. So habe ich mich gefühlt da hoch. Aber wenn du den dann hinter dir hast und dann weißt du, okay, also bergauf kommt jetzt nichts Schlimmes mehr.
Wie ist denn das? Wie oft, also du bist es ja jetzt schon gelaufen, Markus. Aber hat man irgendwo auf der Startnummer nochmal ein Höhenprofil, dass man so abchecken kann, wie das ist? Guckt man auf die Uhr und hat da das Profil nochmal drauf? Oder weiß man es einfach, weil man 17 Tage vorher jeden Tag sich dieses Höhenprofil angeschaut hat? Woher weiß man denn, dass es jetzt, oder hat Joachim gesagt, Leute, jetzt geht nur noch einmal bergauf und dann geht's runter? Wie lief denn das? Also woher weiß man denn jetzt, wie schlimm es jetzt noch ist?
Ja, ich bin ja jemand, der sich lange und ausgiebig mit sowas beschäftigt und dadurch, dass ich den 50er schon gelaufen bin und den 80er von 6. schon gelaufen bin, kannte ich am Ende 3/4 der Strecke schon. Und ich weiß nicht, ob es Fluch oder Segen war und ich wusste halt einfach genau, was da noch alles kommt. Und von daher, das bei mir war es einfach, ich wusste es die ganze Zeit, was mich erwartet.
Und Christian, wusstest du es oder hast du den Fehler gemacht, einfach Markus zu vertrauen?
Ich habe ihn ein paar Mal gefragt und das war manchmal der Fehler. Und ich habe ihn dann auch oft verflucht, weil er es mir so genau erklären konnte.
Okay. Naja, und dann schauen wir uns mal den langen Weg ins Tal an, der da kommt. Und Christian, du sagtest gerade schon, dass da deine Knie angefangen haben, nicht mehr so glücklich zu sein. Ab wann haben die denn angefangen, nicht mehr glücklich zu sein?
Ja, wir waren dann nochmal bei der letzten VP, das war so bei Kilometer 113, das war dann unten am See. Da wollte der Markus nochmal eine Cola zu sich nehmen. Er hat gesagt, die brauche er jetzt dringend, weil sonst wird es ein noch längerer Weg. Und ja, ab da an, dann hat einfach die Muskulatur nicht mehr so richtig funktioniert. Ich konnte die Schläge auf die Knie nicht mehr so abfedern. Und ja, durch das lockere Geröll und alles, ich wollte es nicht zu langsam laufen und es hat halt jeder Schlag ist bis auf die Knochen durchgedrungen und dann hat es schon ziemlich weh getan.
Und wir dürfen ja nicht vergessen, das sind ja da trotzdem, also da reden wir noch von 7,5 Kilometern ins Tal und irgendwie doch nochmal 800 Höhenmetern so in der Größenordnung, die so heruntergeht. Und das könnte zwar steiler sein, aber auch nicht viel. Nee. Das ist dann schon noch anstrengend. Und wo wart ihr denn da so mental bei diesem Downhill? Also hat man da noch geredet?
Ja, zum Glück. Und zwar hat Christian gesagt, schau mal auf die Uhr, die 20 Stunden packen wir. Und weißt du was? Wir machen es in unter 19:30. Und da war so, okay, fuck. Aber wenn er das sagt, also da war so, mein Denkprozess war dann da nicht mehr so weit, aber es war einfach nur, okay, wenn er das sagt und vorläuft und dann kriegen wir das hin. Und man macht es ja sehr selten, aber ich habe dann im Downhill einfach auch die Stöcke ausgepackt und ich habe mich dann einfach auch angeschoben. Vielleicht war das auch gut, weil dadurch konnte ich alle zwei Schritte, quasi ein, zwei Schritte über die Stöcke abfedern und habe eben nicht so die Schläge dann auf die Beine bekommen. Aber ich habe es gebraucht, um einfach den Speed vom Christian da noch mitlaufen zu können.
Okay.
Aber allein die Ansage, hey, 20 schaffen wir und wir machen es in unter 19:30, das war dann nochmal so, okay.
Christian, wo nimmt man das denn dann noch her? Also ist es ja das eine zu sagen, also theoretisch müsste es schon irgendwie gehen, aber die andere Sache ist natürlich zu sagen, naja, wir haben jetzt hier 113 Kilometer in den Beinen und 5.500 Höhenmetern. Jetzt müssen wir nochmal nur noch mal auf die Kacke hauen, dann ist es schon. Also wo kommt denn der Drive dann noch her?
Das ist nur der Ehrgeiz, der was mit mir dann durchgeht. Und wenn ich die Möglichkeit habe, das dann noch unter 19,5 zu schaffen, dann gebe ich natürlich alles. Und der Markus hat sich schön mitreißen lassen. Und ja.
Ja.
gesehen habe ich, also in Anführungszeichen gesehen habe ich euch erst wieder in Cortina selber, weil Joachim da wieder Videos geschickt hat. Und da sieht man schon ganz klar, wer hier gerade wen noch zieht. Also wenn es nach Marx gegangen wäre, hätte er sich einfach an den Straßenrand gelegt und hätte noch eine Runde gepennt. Und man hat schon wirklich gesehen, dass von dir jetzt kam, Alter, komm, jetzt die paar Meter laufen wir jetzt noch. Und fairerweise muss man sagen, das hat funktioniert. Und man hat euch dann laufen gesehen. Und ich muss gestehen, ich war sehr, sehr beeindruckt, weil auch wieder, ich kenne jetzt Markus etwas besser. Und ich habe den noch nie so zerstört gesehen. Der war schon ziemlich im Eimer. Und dass er dann nochmal gelaufen ist, war so, okay, das ist beeindruckend. Klar, die letzten Meter sind immer, die gehen dann immer nochmal irgendwie. Aber dann nehmt uns doch jetzt mal mit auf die letzten Meter durch Cortina und vielleicht aus zwei Perspektiven, wie das dann so war. Und nachdem wir jetzt schon wissen, Christian, dass du der Antreiber gewesen bist, kannst du gerne mal anfangen. Wie war denn das so, nach Cortina reinzukommen? Wie ist da die Stimmung gewesen? Wie war die Stimmung in euch und im Ort?
Also wir sind überhalb vor Cortina aus dem Wald rausgekommen. Und dann hat der Marco schon gesagt, jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Wiese dann einmal queren. Und dann sind wir eigentlich schon am Ortsschild. Ja, dann sind wir am Ortsschild vorbei und dann standen schon Leute draußen auf der Straße, haben uns noch eine Wassermelone gereicht und haben eine kleine Dusche aufgebaut, dass man sich nun mal abduschen konnte mit so einem Gartenschlauch. Und ja, dann ging es dann hoch in Richtung Innenstadt. Dann, wie du schon sagtest, stand dann der Joachim schon da und hat uns natürlich empfangen. Der hat lauter geschrien wie die ganzen Fans in der Innenstadt, hat Videos gemacht und ja, dann sind wir da noch. Das ist so ein, ja, man kann das nicht Anstieg eigentlich nennen. Das ist ein Hügelchen, aber da haben wir uns schon dann noch raufgequält und auch wieder ins Gehen übergegangen, weil einfach die Kraft war, die war weg. Ja, aber dann oben ging es dann rechts in die Fußgängerzone rein und dann war alles vergessen. Dann haben die Leute getobt, die Massen haben getobt, die Kinder standen links und rechts, haben applaudiert, haben uns abgeklatscht und ja, der Markus ist immer schneller geworden, hat seine Stöcke weggepackt. Ja, und dann sind wir, ich kann es jetzt nur für mich beschreiben, aber ich bin wie so in einem Tunnel durch die Innenstadt gelaufen. Die Kinder links, rechts haben die Hände uns gereicht, abgeklatscht. Die Leute haben getrommelt, die haben mit Trillerpfeifen Radau gemacht. Und dann hat man schon vorne den Zielbogen gesehen, der Sprecher, der hat dann unsere Namen noch gerufen und wir haben uns beide dann auf der Zielgeraden angeschaut und einfach die Hände gereicht und da war mir oder war uns, glaube ich, klar, das war wirklich Teamarbeit, dieser Lauf. Und dann sind wir zusammen im Gleichschritt über die Ziellinie marschiert.
Ich kriege auch direkt wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke und ja, dich so reden höre. Ja, genau, also wie du sagst, die Dusche ist einfach nochmal, die war die letzten Jahre auch immer schon da gewesen. Das war nochmal so, okay, Kopf drunter halten, kaltes Wasser, Wassermelone rein, weil Wassermelone ist einfach immer sehr fein unterwegs. Und dann kommst du da runter und weißt, jetzt hast du noch diesen blöden einen Anstieg auf Asphalt in die Innenstadt und ich musste die Stöcke einfach wieder rausnehmen, um mich da hochzuschieben. Ich wäre sonst da nie irgendwie hochgekommen. Genau, und dann hörst du oben schon eine Person schreien und es war Joachim und dann einfach nur noch, okay, Stöcke weg. Christian meint doch noch, vergiss es, wir laufen jetzt hier durch die Innenstadt, wir gehen hier nicht. An die Worte kann ich mich noch erinnern. Und dann einfach Stöcke weg und ja, dann schwebst du da eben wieder auf der Stimmung, auf der Welle der Emotionen der Leute da und alles trommelt um dich herum, Feierstimmung und die Leute feiern jeden, egal ob es der Erste oder der Letzte ist, du wirst da einfach durchgepeitscht durch die Innenstadt und ja, die kleinen Mädels und Jungs an der Seite alle so High Five kommen und bejubeln dich und ganz große Augen schauen dich an. Genau, und dann die letzten 100 Meter war wirklich einfach nur noch, ja, wir zwei, also ohne den anderen hätten wir es einfach nie gepackt, nie in der Zeit gepackt, sind uns eigentlich dann ja in die Arme gefallen und dann über die Ziellinie, sieht man glaube ich auch ganz, ganz schön auf den Zielbildern, dass das wirklich einfach ja eine Riesenfreude bei uns beiden war und ja, ich war sehr froh, dass ich Christian dabei hatte, sonst Hätte ich wahrscheinlich 4-5 Stunden länger einfach gebraucht am Ende.
Krass. Ja, diese, wie sagt man das, Camaraderie auf Deutsch, Kameradschaft, ist, ja, die hilft natürlich schon ganz oft, sich da gegenseitig nochmal so aus Löchern rauszuziehen. Und das nehme ich schon so mit, dass das für euch beide irgendwie viel geholfen hat. Für wen jetzt mehr oder weniger, spielt am Schluss auch keine Rolle. Wenn ihr das Ganze so Revue passieren lasst, ich brauche, glaube ich, nichts fragen, ob ihr sowas nochmal machen würdet, weil ich kenne die Antwort, die ist vermutlich klar, wir sind schon längst angemeldet für irgendwas. Aber wenn ihr es mal Revue passieren lasst, würdet ihr sagen, die eine Sache oder die Sachen hätte ich anders gemacht, wenn ich es vorher gewusst hätte? Christian, bei dir vermutlich ist der Speedcode, aber sonst irgendwas?
Na, also die Schuhe definitiv hätte ich mich anders entschieden, aber ansonsten, weil man kann das nicht so perfekt planen. Und wenn ich vielleicht irgendwas bisschen anders machen würde, dann wird es nächstes Mal ein bisschen was anderes stören. Aber ich war eigentlich so dann schon zufrieden mit dem Lauf. Und ja, ich werde Cortina bestimmt nochmal besuchen.
Markus, bei dir?
Also ich habe vielleicht ein bisschen viel zu essen dabei gehabt, aber ansonsten muss ich sagen, hat alles einfach super gut gepasst. Da auch nochmal ein riesen Dankeschön an Carpus, die mich ja komplett ausgestattet hatten für den Lauf mit Hose, mit Shirts. Das war einfach ein super perfektes Setup, auch gerade die leichte Jacke dann noch dazu. Nochmal vielen lieben Dank dafür. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich hatte, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Gewicht im Rucksack an Essen, was ich dann nicht gebraucht habe. Aber ansonsten war das einfach ein perfektes Setup. Der Tag war einfach auch super. Also es war warm, aber es war nicht zu heiß. Also ich bin da auch schon bei anderen Temperaturen gelaufen. Die Nacht war sehr mild. Da haben wir wirklich sehr, sehr angenehme Temperaturen gehabt. Wir sind einfach super in der Nacht durchgekommen, haben uns da, glaube ich, fast 200 Plätze vorgeschoben nochmal. Ja, wenn du dann eben in der Sonne zu den drei Zinnen hochkommst und das ist dann so der erste Lichtblick, das Highlight, wo du denkst so, wow, okay, dafür hat es sich einfach schon gelohnt, dabei zu sein. Also Cortina ist definitiv ein Besuch wert. Und wenn es nicht der 120er ist, beim 50er und beim 80er ist die Stimmung genauso grandios. Die Leute stehen unterwegs an der Strecke, die fahren da extra hin, die wandern da extra hin. Es ist einfach, ja, unglaublich, was da dabei ist. Und ich kenne jetzt kein österreichisches Rennen, was von der Stimmung her vergleichbar ist. Ich würde mal schätzen, dass es wahrscheinlich so von der Stimmung nach dem UTMB auf Platz 2 einfach in der Alpengegend von der Stimmung her ist.
Ach krass. Ja, du hast ja viel geschwärmt davon. Schon längere Zeit. Ja, mich haben sie nicht genommen im Lostopf, aber es ist vielleicht auch besser so gewesen. Also ich hätte den 120er eh nicht gemacht. Was steht denn als nächstes bei euch auf dem Plan, Christian?
Also ich habe jetzt im August noch den Karwendelmarsch, den will ich laufen. Und dann geht's im Herbst dann nach Bad Gastein, da laufe ich den Adidas Infinity Trails, die 60 Kilometer.
Ja, Karwendelmarsch läuft, also laufen, as in, wie andere Leute sagen, joggen. Also den willst du nicht gehen, sondern den möchtest du laufen.
Genau, richtig, ja.
Alles klar. Markus, bei dir?
Fix geplant ist noch nichts. Ich hätte Lust nochmal auf so eine, in Anführungszeichen, eine Wohlfühldistanz, sowas wie den Julian Alps Trail mit den 100 Kilometern. Aber da muss ich jetzt mal schauen, was so die familiäre Situation alles zulässt und mal gucken. Und wenn es dieses Jahr keiner mehr wird, ist auch wurscht. Dann macht man einfach noch was Privates Schönes.
Ja. Cool. Vielen Dank für das Mitnehmen durch die 120 Kilometer und 5800 Höhenmeter, die Höhen und Tiefen, die das Rennen offensichtlich hatte. Christian, wenn dich jemand verfolgen will, wo macht man das am besten? Außer in den Bergen. Findet man dich auf Strava, findet man dich auf Social Media, findet man dich hier natürlich in der Hood, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man dir da einfach mal so über den Weg läuft, ist ja dann doch eher gering. Also wo, wenn jetzt jemand sagen wird, okay, dem seine Leistung gucke ich schon mal an, findet man das auf Strava?
Natürlich, auf Strava, Instagram und Facebook. Da bin ich schon ein bisschen vertreten. Ich
finde natürlich alle Links dazu in den Shownotes. Ja, nachdem ihr zwei die Hauptakteure dieser Sendung seid, überlasse ich euch die abschließende Worte, wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt, was ich nicht gefragt habe, dann ist jetzt die Möglichkeit so zu tun, als hätte ich es gefragt und einfach die Antwort zu geben.
Ich kann von meiner Warte nichts mehr zugeben, wir haben, glaube ich, alles gesagt. Es ist einfach ein sehr emotionaler Lauf. Man hat sehr viel Zeit für Höhen und Tiefen unterwegs. Und ja, jeder, der die Möglichkeit hat, 50, 80 oder 120 Kilometer in Cortina zu laufen, der sollte einfach die Chance ergreifen und sich die Stimmung nicht entgehen lassen.
Ja, da schließe ich mich natürlich dem Markus an. Also kann ich jedem nur empfehlen, Cortina ist eine Reise wert, egal auf welcher Distanz. Die Stimmung ist unbegreiflich, unglaublich, was die Leute da für Emotionen mitbringen. Und ja, also ich glaube, also ich kenne keinen besseren Lauf. Und persönlich möchte ich Markus noch Danke sagen, der wo am Anfang nicht davon gelaufen ist, obwohl ich gesagt habe, Markus, lauf zu. Erfüll deinen Traum von den 20 Stunden, hat er gesagt, nee, ich bleibe jetzt bei dir, auch wenn es bei mir da nicht ganz so toll ging durch die Schmerzen. Nochmal persönliches Dankeschön und es war mir echt eine Ehre, dass ich mit dir diesen Lauf bestreiten durfte. Danke.
Der Dank geht so zurück.
Ein besseres Schlusswort geht gar nicht. Danke euch und bis zur nächsten Sendung. Ciao, ciao.
Bis bald.
Bis bald.
Und wie immer gibt es die besprochenen Rezepte und relevanten Links im Beitrag zur Folge auf runcookeatrepeat.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.